ARD.
Hallo, hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ich bin Michael Hafke, die Redaktion hat heute Katharina Jetter. Hunderttausende protestieren in Israel gegen Regierung Netanyahu. In Gaza sind die ersten Kinder gegen Polio geimpft worden. Und Russland hat die Ukraine erneut mit Drohnen und Raketen angegriffen. Das sind unsere Themen heute am Montag, den 2. September um 8 Uhr. Israels Regierungschef Netanyahu gerät im eigenen Land immer stärker unter Druck. Mit einem Generalstreik soll er jetzt dazu gebracht werden, ein Abkommen mit der Hamas einzugehen. Die Gewerkschaften haben für heute die gesamte israelische Wirtschaft dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Auch der internationale Flughafen Ben-Gurion soll bestreikt werden. Aus Tel Aviv berichtet Jan-Christoph Kitzler.
Israel soll heute für Stunden stillstehen, so will es der mächtige Gewerkschaftsbund Histadrut, der sich gestern den Protesten für einen Deal im Gazastreifen angeschlossen hatte. Gestern Abend waren im ganzen Land hunderttausende Menschen im Protest gegen die Regierung auf die Straßen gegangen, fast 300.000 allein in Tel Aviv. Es waren die größten Massenproteste seit dem 7. Oktober. Die Demonstranten werfen Regierungschef Netanyahu vor, einen Deal mit der Hamas zu verhindern, der eine Waffenruhe in Gaza und eine Freilassung von Geiseln zum Ziel hätte. Netanyahu habe in den letzten Wochen immer neue Hürden aufgebaut, um einen Deal zu verhindern, heißt es inzwischen auch aus Regierungskreisen. Am Wochenende waren im Gazastreifen die Leichen von 6 verschleppten Geiseln gefunden worden. Nach Angaben der israelischen Armee waren sie kurz zuvor erschossen worden. Netanyahu hatte stets betont, militärischer Druck auf die Hamas sorge für eine Freilassung der Geiseln. Tatsächlich hat Israels Armee bislang nur 8 Geiseln militärisch befreien können, aber die Leichen von 37 toten Geiseln geborgen. 105 Geiseln waren im November und Dezember im Rahmen eines Deals freigekommen.
Soweit Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv. Nach einem Fall von Kinderlähmung im Gazastreifen ist dort eine groß angelegte Impfkampagne angelaufen. In Impfzentren im Zentrum des Palästinensergebiets erhielten zehntausende Kinder eine erste Impfdosis gegen das hoch ansteckende Poliovirus. In anderen Teilen des Gazastreifens wurde dagegen weitergekämpft. Im Westjordanland wurden bei einem Anschlag nahe der Stadt Hebron 3 israelische Polizisten getötet. Die israelische Armee tötete eigenen Angaben zufolge darauf den mutmaßlichen Attentäter. Auf Drängen der Weltgesundheitsorganisation hatte Israel vor einigen Tagen humanitären Pausen im Gazakrieg zugestimmt, um mehr als 640.000 Kinder gegen Polio impfen zu können. Seit Beginn des Gazakriegs haben auch die Kämpfe zwischen der Hisbollah und der israelischen Armee massiv zugenommen. Die Hisbollah beschießt Israels Norden seit 10 Monaten nahezu täglich vom Libanon aus. Israel reagiert darauf mit Angriffen auf Hisbollah-Ziele. In den Krankenhäusern des Libanon bereitet man sich auf den Kriegsfall vor. Doch es fehlt an Geld und Personal. Eine Reportage von Sabina Mattei.
Anfang August steht der libanesische Gesundheitsminister Firas Abiad auf dem Flughafen der Hauptstadt Beirut. Hinter ihm werden medizinische Hilfslieferungen der Weltgesundheitsorganisation WHO ausgeladen. Wir wollen die Bereitschaft der Krankenhäuser und des gesamten Gesundheitswesens in Libanon erhöhen. Dazu werden alle nötigen Hilfsmittel und Ausrüstungen zur Verfügung gestellt. Aber ohne die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft geht das nicht, denn Libanons öffentliches Gesundheitswesen leidet unter den Folgen der schweren wirtschaftlichen und politischen Krise des Landes. Das Rafik Hariri University Hospital in Beirut ist das größte staatliche Krankenhaus Libanons. Auch hier gehen Ärzte und Pfleger seit Wochen Notfallpläne durch. Zur Vorbereitung auf den Ernstfall absolvieren sie Schulungen. Die Schulungen wurden im Oktober vom Public Health Emergency Center des libanesischen Gesundheitsministeriums entwickelt. Damals hatte die Hisbollah-Miliz im Südlibanon einen Grenzkrieg mit Israel begonnen. Zunächst wurde der Bedarf des Gesundheitswesens ermittelt, dann ein Aktionsplan entworfen, erläutert Wahida Ralayini, Leiterin des Zentrums. Vor allem brauchen wir Vorräte. Wir haben eine Liste erstellt, haben bereits vorhandene Ausrüstungssets und Medikamente von der WHO und vom Roten Kreuz an Krankenhäuser im Süden verteilt. Rund 100 Tonnen gingen dorthin. aber auch in die BK-Ebene und die südlichen Vororte von Beirut, sagt Wahida Ralayini. Dr. Jihad Saade leitet das Rafik Hariri University Hospital. Das Personal sei vorbereitet auf den Einsatz chemischer Waffen, auch von weißem Phosphor, wie Israel ihn angeblich im Kampf gegen Hisbollah einsetzt. Auch eine Dekontaminationsschleuse sei vorhanden. Und doch macht Dr. Saade sich Sorgen, dass die Vorkehrungen im Katastrophenfall nicht ausreichen.
Medical supplies, food, water, diesel.
Medizinische Vorräte, Nahrungsmittel, Wasser, Diesel, Sauerstoff. 10 Tage lang könnten wir damit 50 Patienten pro Tag versorgen. Aber kann man ahnen, was passiert? Kann man ahnen, wie viele Patienten zu uns kommen würden? Mit 50 könnten wir fertig werden, aber nicht mit 500. Die einstige Vorzeigeklinik des libanesischen Staates leidet unter Personalmangel. Hinzu kommen Geldsorgen. Der Staat begleicht unser Budget in libanesischen Lira und nicht immer pünktlich. Aber Lieferanten und Dienstleister wollen Dollar und zwar sofort. Wahida Ralayini, zuständig für den Notfallplan des libanesischen Gesundheitswesens, bleibt dennoch optimistisch.
Look, it's not the first war in Lebanon.
Dies ist nicht der erste Krieg im Libanon, vom Bürgerkrieg zu den verschiedenen israelischen Invasionen. Libanon steht nicht zum ersten Mal vor so einer Lage.
Sabina Matai berichtete. Und wir blicken auf die Lage in der Ukraine. Russland hat die Ukraine wieder mit Drohnen, Marschflugkörpern und ballistischen Raketen angegriffen. Betroffen seien Kiew und möglicherweise auch andere Städte, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Wegen mehrerer Explosionen in der Hauptstadt seien viele Einwohner in Luftschutzbunker geflüchtet. Bürgermeister Klitschko sagte, die Rettungsdienste seien in 2 Stadtteile gerufen worden. Das Büro von Präsident Zelensky kündigte bereits eine Reaktion auf die Angriffe an. Heute beginnt in der Ukraine das neue Schuljahr, auch für ukrainische Kinder in von Russland besetzten Gebieten. Natalia ist Mathematiklehrerin im Exil. Kurz nach Beginn der russischen Invasion floh sie aus ihrer Heimatregion Luhansk nach Kiew. Von dort aus unterrichtet sie seitdem online Kinder, die im fast komplett von Russland kontrollierten Luhansk leben. Die Schüler können so den Kontakt zur Ukraine aufrechterhalten und eine ukrainische Schulbildung absolvieren. Doch dieser Untergrundunterricht ist auch gefährlich, denn von Seiten der russischen Besatzer drohen harte Strafen. Peter Sawicki berichtet aus Kiew.
Nataljas Arbeit ist von viel Improvisation geprägt und findet vorwiegend im digitalen Raum statt. Wir beginnen um 14 Uhr. Eine Online-Unterrichtsstunde dauert insgesamt 45 Minuten, aber wir arbeiten nur etwa 25 Minuten gemeinsam. In der verbleibenden Zeit arbeiten die Schüler selbstständig. Natalia ist Mathematiklehrerin an einer Art Exilgymnasium und lebt in Kiew. Sie stammt aus der ostukrainischen Region Luhansk, die fast vollständig von Russland besetzt ist. Im März 2022 floh Natalia, ähnlich wie andere dortige Lehrkräfte. Von Kiew aus unterrichtet Natalia seit Sommer 2022 Fünft- und Sechstklässler online gemäß dem ukrainischen Lehrplan. Ihr Unterricht beginnt erst am Nachmittag, sobald die Kinder an ihren jeweiligen Wohnort Schulschluss haben. Denn zu Natalias Schülern gehören Kinder, die ins Ausland geflohen sind, aber auch solche, die nach wie vor im russisch besetzten Luhansk wohnen. In ihrem Fall gibt es besondere Sicherheitsmaßnahmen, erzählt Natalia. Wir kennen ihre Namen, aber in unseren Chats tauchen sie mit Pseudonymen auf. Wir korrespondieren über Messenger-Dienste. Die Kinder kontaktieren mich, wenn sie die Gelegenheit dazu haben. Am Online-Unterricht können sie nicht immer direkt dabei sein. Ihre Hausaufgaben schicken sie mir oft über Mittelspersonen, zum Beispiel ältere Verwandte oder Nachbarn. Also Personen, die den Besatzern wohl nicht verdächtig erscheinen. Nicht ohne Grund, denn die Teilnahme am digitalen ukrainischen Untergrundunterricht ist für die Schüler ebenso wie für ihre Eltern gefährlich. Natürlich haben sie Angst. Wenn sie sich an der russisch kontrollierten Schule im selben Raum aufhalten, sprechen sie kaum miteinander, denn es könnte sie jemand belauschen. Oft werden auch Telefone der Schüler überprüft. Eltern, deren Kinder mit ukrainischen Schulen korrespondieren, wird angedroht, dass man ihnen die Kinder wegnimmt. Nataljas Schilderungen decken sich mit Berichten von ukrainischen und internationalen Menschenrechtsgruppen. Demnach üben Besatzungsbehörden massiven Druck auf Eltern aus, die ihre Kinder nicht in russische Schulen schicken. Der dortige Unterricht findet ausschließlich auf Russisch statt und ist zudem, wie es heißt, darauf ausgerichtet, die ukrainische Identität zu beseitigen. Letzteres erleben auch Nataljas Schülerinnen und Schüler. Dennoch fühlen sie sich, so die Lehrerin, der Ukraine weiterhin verbunden. Die Schüler erledigen die Aufgaben sehr gewissenhaft. Obwohl sie seit 2,5 Jahren im russisch besetzten Gebiet leben, machen sie sprachlich keine Fehler. Sie haben Ukrainisch nicht vergessen. Ich denke, der Unterricht bei uns bedeutet ihnen sehr viel, wenn sie und ihre Eltern solche Risiken eingehen. Natalia hofft, dass der Exilunterricht ihrer Schule dazu beitragen kann, dass die ukrainische Identität in den besetzten Gebieten nicht verloren geht. Zwischen ihr und ihren Luhansker Schülern hat sich mittlerweile ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, obwohl sie nur digital miteinander in Kontakt sind. Es komme oft vor, dass die Kinder sie spontan anschrieben, um einfach mal zu plaudern, erzählt Natalia.
Nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen hat sich das Bündnis Sarah Wagenknecht zu seiner Ukraine-Politik geäußert. Co-Parteichefin Amira Mohammed Ali sagte, Punkte wie die Ablehnung der Stationierung von US-Raketen in Deutschland oder Diplomatie im Ukraine-Krieg seien ihrer Partei wichtig. BSW-Chefin Sarah Wagenknecht hatte für Bündnisse auf Landesebene zur Bedingung gemacht, dass mögliche Koalitionspartner eine Stationierung von US-Mittelstreckenraketen und weitere Waffenlieferungen an die Ukraine ablehnen. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast.